All die Jahre hast du einen Teil von dir verborgen gehalten.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Da kennt man sich also seit Millionen von Minuten, Frau Wollner. Und dann das, du hast Geheimnisse von mir. Welchen Teil soll ich denn bitte noch nicht von dir kennen?
Ich überlege. Mir fällt schlagfertig, wie ich bin, fällt mir nichts ein. Du kennst ziemlich viel von mir.
Nach all den Jahren. Du jetzt sogar meinen blutigen Daumen.
Ja, das stimmt. Du hast ja auf dem Weg hierher noch versucht, dich selbst zu verstümmeln.
Richtig.
Ist es so schlimm, hierher zu kommen, dass du dir selber die Hand fast amputierst, um nicht aufschlagen zu müssen?
Es ist meine eigene Baseligkeit gewesen, die berühmte und berüchtigte. Ich klemmte mir also den halben Daumen in meinem Klapprad ein. Das Klapprad steht jetzt unten vor unserem Büro.
Und schmollt.
Ich glaube, der Daumen ist auch immer noch drin. Also ich muss versuchen, ohne diesen Daumen jetzt zurechtzukommen.
Gut, so. Tatsächlich, es sieht nicht gut aus. Vielleicht muss Tom Westerholt nach der Aufzeichnung dieser eine Stunde Filmausgabe direkt zum Arzt.
Möglicherweise.
Ich denke darüber noch nach. Genauso denke ich auch noch über ein Geheimnis von mir nach, was du nicht weißt.
Ja, bleibt vielleicht ein einziges großes Mysterium, die liebe Anna. Kleiner Tipp von mir, googelt bitte nicht die Wortkombination Frauen und Geheimnisse. Da kommen ganz und gar überhaupt gar kein kleines bisschen jugendfreie Sachen bei raus, habe ich festgestellt.
Du hast aber wieder auf den einschlägigen Seiten gesucht und nicht auf Google, oder?
Ach so, das war das Problem. Naja gut, komm. Deshalb widmen wir uns heute auch nicht den unergründlichen Tiefen der Wollnerschen Seele, und die geht tief,
ja,
sondern gucken mit euch in eine neue Serie vom großen Alfonso Cuarón, mit dem du dann auch noch drüber gesprochen hast.
Das ist tatsächlich so eine Serie, die bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere hatte. Ich betone das Filmfestspieler an dieser Stelle, weil es ist eigentlich, also wenn man Alfonso Cuarón Glauben schenken darf, ist es gar keine Serie, sondern einfach ein 5,5-stündiger Film, der dummerweise
in Häppchen geschnitten
wurde. Dazu später mehr.
So, gucken wir rein, hören wir uns an und danach nehme ich euch noch mit auf die Dokumentale 2024. Das ist ein ganz neues Doku-Film-Festival, zu dem wir die Regisseurin des Eröffnungsfilms Sister Queens zu Gast haben und die künstlerische Leitung des Festivals, Anna Ramskogler-Witt, die meine Frage, warum wir eigentlich noch ein Dokumentarfilm-Festival brauchen, jetzt auch nicht zum allerersten Mal gehört hat.
Ach, das ist eine gute Frage und eine, die wir in der letzten Zeit sehr oft gestellt bekommen haben. Wir sind der Meinung, dass nicht fiktionale Erzählformen, also Dokumentarfilme, Sachbücher, VX-Projekte, Podcasts, eigentlich gerade einen totalen Boom erleben und die ganze Bandbreite unseres Lebens zeigen.
Ja, da bin ich gespannt auf die Antworten. Ich habe für uns noch eine Serie in der ARD-Mediathek gefunden, Made in Germany, und ich war im Kino mit dem Buchspazierer. Aber fangen wir mal nicht mit der Serie und auch nicht mit dem Kino an, sondern mit Disclaimer.
Ich glaube, nach den einigen Sendungen, die wir hinter uns haben, brauchen die Eistufis nicht mehr zu wissen, wie unsere allgemeinen Podcast-Zuhörgeschäftsbedingungen sind.
Ich rede ja auch von der Serie Disclaimer. Die ist neu und die ist von Oscar-Preisträger Alfonso Cuarón.
So.
Die Welt sollte erfahren, wer Catherine Ravenscroft wirklich ist. Die Welt muss doch die Wahrheit erfahren.
Ich sag's trotzdem nochmal, ne? Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen ist Zufall. Das könnte ein Disclaimer zum Beispiel sein, ein Hinweis fürs Publikum, egal ob jetzt Film, Serie oder Bücher, ne? Der Disclaimer hier ist allerdings anders. Du guckst auf deine Hand, tropft Blut.
Ja, ne, ich gucke, ob ich auslaufe. Vielleicht das Ganze, ob schon eine Pfütze auf dem Boden ist. Ist ja alles möglich.
Ich hätte sonst auch noch Paw Patrol-Pflaster dabei, wenn du
möchtest. Oh, die würden bestimmt helfen.
Ja, Sky, kleb ich dir gleich drüber. Egal, wir sind beim Disclaimer. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen ist kein Zufall. So heißt es in der Serie Disclaimer in dem Buch The Perfect Stranger, dass der ausgezeichneten Fernsehjournalistin Catherine Ravenscroft, die von Cate Blanchett gespielt wird, zugeschickt wird. Es ist bisher unveröffentlicht, dieses Buch. Sie hat quasi eine Leseprobe bekommen und erkennt sich in dieser vermeintlich fiktiven Geschichte selbst wieder.
All die Jahre hast du einen Teil von dir verborgen gehalten. Du lässt alle im Dunkeln, um ein Gleichgewicht zu wahren. Und denkst, du hast es geschafft. Bis jetzt.
Was machst du da? Catherine! Catherine! Lass das! Catherine! Mach das!
Es geht um mich.
Es geht um sie, um ihr Leben vor ihrem großen Erfolg als Journalistin. Es ist ein düsteres Geheimnis, wie ich hier mysteriös an dieser Stelle teasen könnte. Das droht ans Tageslicht zu kommen.
Da sind wir wieder bei den Mysterien der Frau Wollner. Kommt das denn so wie Kai aus der Kiste oder wo kommt dieses plötzliche Geheimnis her?
Also heraufbeschworen, und das wird jetzt kompliziert, du musst einmal ums Eck denken, wird das von einem verränderten Lehrer, der in der Schublade seines toten Sohnes den Romanentwurf seiner verstorbenen Frau findet.
Gott, oh Gott.
Und damit einen Rachefeldzug antritt.
Es heißt, das Schicksal klopft an die Tür. Das stimmt nicht. Das Schicksal klopft an keine Tür. Es bricht ohne Vorwarnung über einen herein und packt sich erbarmungslos Körper und Seele. Sie musste es selbst spüren. Sie sollte leiden, so wie ich gelitten hatte.
Es ist in dieser Serie tatsächlich alles eine Frage der Perspektive, also so ein bisschen eine Frage der gefühlten und eine Frage der echten Wahrheit. Wird Tom Westerholt in dieser Ausgabe eine Stunde Film verbluten oder nicht? Wie viel wissen wir? Wie viel meinen wir zu wissen? Wie viel wissen die anderen? Und warum wissen wir Dinge und andere eben nicht? Also ähnlich wie schon in der Romanvorlage, weil Disclaimer hat nicht nur einen Roman in der Handlung, sondern basiert auch auf einem Roman und der ist von René Knight, setzt Cuaron einfach auf dieses Spiel mit der Sichtweise und diesen ständigen Wechsel der Perspektive.
Ich habe die Ahnung, dass es hier sehr viel Meinung gibt.
Ja, es gibt sehr viel Meinung. Es sind nämlich mehrere Perspektiven. Bitte Strichliste führen. Ja. Wir haben einmal die Perspektive von Ravenscroft selbst, die, wie schon erwähnt, von Cate Blanchett gespielt wird. Dann haben wir diesen verrenteten Witwer mit dem verstorbenen Sohn und der toten Frau. Stephen Brickstock, gespielt von Kevin Kline. Und dann gibt's noch den Mann von Ravenscroft. Der wird von Sacha Baron Cohen gespielt. Nicht im Borat-Outfit, sondern in normal. Und die haben halt alle eine eigene Perspektive auf das Geschehen. Und dann gibt es aber eben noch die Perspektive des Romans, der in Rückblicken erzählt wird, mit einer Cate Blanchett in Jung, gespielt von einer anderen Schauspielerin. Und das ist alles voneinander abgesetzt. Also Cuaron hat mit mehreren Kameramännern zusammengearbeitet, mit zweien an der Zahl, Emmanuel Lubisky und Bruno Delbonnel. Der hat unter anderem die fabelhafte Welt der Amelie gemacht. Und es ist auch auffällig, das hört ihr gleich im Interview, dass Cuaron immer nur von seinem Film spricht und nicht von seiner Serie. Dabei wird...
Ganz klare Verweigerung.
Ja, so ein bisschen. Es wird in 7 Folgen veröffentlicht, auch im wöchentlichen Rhythmus. Also es ist jetzt nicht so, dass du Freitag alles bingen kannst auf Apple TV Plus. Du musst dich 7 Wochen gedulden, bis du alles hast. Ei. Aber für Cuaron
kann ich ja so gut.
Ja, eben, deswegen sage ich es nochmal. Ne? Für Cuaron sind das keine Folgen, sondern es sind natürlich Kapitel. Denn es ist für ihn eben keine Serie, es ist ein Experiment, eine visuelle Erfahrung, ein Abtauchen in menschliche Abgründe. Es ist dieses Spiel mit der Wahrheit, mit der Fiktion, mit der Wahrnehmung. Und so ein bisschen spielt die Serie in der gleichen Liga wie Big Little Lies oder The Undoing. Es ist allerdings vermutlich auch seine erste und seine letzte Serie. Dazu hört ihr gleich mehr. Für die Streaming-Welt finde ich das einen herben Verlust, denn um es in Cuarons Worten zu sagen, das ist schon großes Kino.
7.
7.
7.
7 mal Kino.
Ich habe 7 gezählt, also 7 verschiedene Perspektiven von 7 unterschiedlichen Menschen. Cuaron scheint ein Mensch zu sein, der uns gerne mal als Publikum in den Wahnsinn treibt. Sei es mit 360 Grad um sich selbst drehenden Kameras im Weltall oder halt mit Meinungen von 7 Menschen auf einmal. Du hast mit ihm gesprochen.
Mit ihm alleine, ja.
Mit ihm alleine. Zu wie viel war er? Also wie viel hat er noch so neben sich sitzen gehabt in ihm? In Venedig?
Also es war tatsächlich nicht in Venedig. Ich hätte gerne mit ihm in Venedig gesprochen, weil das war das Schöne, dass auch die Serie in Venedig spielt. Also die erste Folge spielt, ist quasi so ein Rückblick aus dem Buch erzählt. Und da ist Cate Blanchett in Jung eben in Venedig und da passiert auch das Dramatische. Mhm. Ich habe mit ihm gezoomt. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wo er war. Ich war, glaube ich, in meiner Küche in Berlin. Aber schön war es trotzdem.
Over the years, I talked to you a few times when you released a new film, but why did you choose to make a series the first time in your career?
Well, more than deciding to make a series, I wanted to explore the long-length format in film, because there are many filmmakers I admire that they have explored that, from Fassbender with Alexander Platt, to Berman with Sins of a Marriage and Fanny and Alexander, but also Sergio Leone with Once Upon a Time in America, that was part one and part two, or 1900, Bertolucci's part one and part two, that they were like long, 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 long films. And I was always intrigued about that. And this lent the opportunity to do so, to experiment that.
But how did it feel having a 7-hour film then?
Exhausted. It was that was the biggest challenge. It was because when you shoot television, you shoot very fast. You know, like everything moves very, 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 very fast. And when you shoot a film, at least for me, is very methodical. It's very slow. It's very you care as much as the, you know, is about the performance and what is in the script, but also it's all the other information that you do, you give with the frame, with the lighting, with visual cues that in many times they are not in the dialogue.
The film is based on a novel. What was it that attracted you to tell this story for a long, long, long feature film?
It's been the case in when I have end up adapting something. That is that as I'm reading the book, or even starting or reading the concept of the book, immediately a film springs out of your in your mind. But it's a film, not even as a narrative. You start seeing it as a film, and it was the case with this one, and it's very instinctive. Obviously. There are many thematic elements that are very strong that I found that it was worth exploring. But there was something else that I wanted to experiment that is suggested in the book, but not so. No, it doesn't have like the weight that has in the film version. That is the exploration of narrative and our relationship with narrative, and the relationship in which our narratives. Are the ones that are created based upon the information that you get in other narratives, filtered by your own judgments, you know? And that is what was most relevant for me.
But as you wrote and directed Disclaimer, how did you shape the novel to a script and then turned it from your written words and pages into moving image?
The novel itself lent itself with enough elements, enough storylines, that it was very easy in many ways to base upon that and build it up. You know, I was just writing from page one to page, I don't know, 300 or I don't know which how many pages it was that. I was just writing as a film. I didn't even consider, okay, I'm going to do this end of the first episode, second episode. No, I just kept on writing because the flow, the dramatic flow was going to dictate if we needed to separate in chapters. You know, it was, and that's something that organically happens in any film. You have pulsations, you have dramatic movements, you know, and then you start a new dramatic movement. And it's very organic, and that in any... In any narrative form, you have that.
You worked with two different cameramen. What was your approach visual-wise on this? Having in mind that most people won't see it in the big cinema, but on a small screen.
Well, I hope that as many people as possible get the chance to see it on a big screen. But if not, nevertheless, because it's not only about the visual approach, it's the language employed for each one of them. Because we have... four different narratives, storylines. One that is told and with voiceovers. One is in first person, another in second person, another in third person. And then there's a narrative that springs out of a book. And each one of these narratives, of these four narratives, they have its unique cinematic language. And it was Emmanuel Lubezki Chivo, the cinematographer, who suggested that to make a bigger, a more stark contrast between all these narratives, to employ a second director of photography so it could be less contaminated one from the other, you know, more organic. And that's what happened. The two cinematographers were, like, for instance, Emmanuel Lubezki never shot scenes with Kevin Kline. Bruno Delbonnel never shot scenes with Cate Blanchett. You know, they were concentrated only in their narrative line.
As you mentioned, Cate Blanchett, as your main actress, she's one of the best actresses out there. And I'm always wondering, working with such an icon, do you even have to direct her or are you just watching her?
You are just trying to catch up with her. You know, it's like if you are conducting an orchestra and you have the most prodigious soloist. You don't want to taint her, the performance of this soloist, with your work. You want to support that work. And it's incredible because also she's so knowledgeable. I mean, and she was a full-on collaborator. It was not only the actor. She was a legitimate producer of the show as well. And she was involved. She sprang out her ideas and her comments and her notes turned into many rewrites on the screenplay. We had endless discussions about the structure, about the motivations, about how we were going to build up everything, making sure that there was not a false note. So if any member of the audience finishes the whole film and watches it again, he's going to realize that nobody was lying to him or to her. It was the audience making their own conclusions. But in order to do that, we could not cheat or lie. And she was very involved in that. She was involved in the casting. She was involved in the final editing. So I was blessed to be working with such an incredible talent and one of the brightest human beings I have ever encountered in my life.
A lot of directors and actors are switching between doing films and doing TV as the streamers are at the top right now. How do you think, or what's your personal view on the evolution of cinema in the last years? And where do you think is it heading?
Well, that's an interesting question. And yes, I mean, I know that some directors, they have the talent to switch between one thing and the other. The thing is that television is a different methodology than cinema. And it has to do with time, and also because television is a media that is based upon narrative, and sometimes present the best narratives nowadays in mainstream, but it's exclusively narrative. Rarely is cinematic, you know, and so it's a complete different skill that sadly I don't have it. I only know how to make films. But it's raising the question of how in the last few years, yes, the best narrative is happening in television. Audiences are drawn more and more and more to this format. But again, it's rare to see series that they have the seed of cinema. Also doesn't help that for most of these series, there are many different directors rather than one unified vision. And there's what is called the showrunner, who is the head of writer, who also kind of is the decisions fall more in the hands of a writer than a director. And that is a fundamental difference. I'm not saying better or worse, it's just completely different. So I think that what inevitably is going to happen is that the same way that the television skill and language has been somehow invading the realm of cinema, because now even you see in some films on screen that they're losing some cinematic language to the expense of narrative. I think that by the same token, more and more cinema will start invading the conventional format of television. You know, I think it's an interesting question. I'm very curious to see how far it goes. I think that cinema as its own form will prevail always. I'm not saying it's going to conquer television, but it's not going to die. It will just keep evolving in different shapes.
Thank you very much. It was great talking to you.
Same with you. Thank you so much.
Bye.
Disclaimer heißt das, was Cuaron da jetzt als Serie rausbringen muss, auch wenn es für ihn ein Film ist, auf Apple TV Plus. Ab Freitag immer nur eine Folge nach der anderen, ain't nähern anderen, wie wir zu Hause sagen. Und das heißt, in 7 Wochen beginnend ab Freitag werdet ihr dann soweit damit durch. Dann schwenken wir doch von da, meine liebe Frau Wollner.
Mein lieber Herr Westerholt, hast du noch Puls? Lebst du noch?
Ja, also schwach, bei sehr niedrigem Blutdruck. Aber ich denke, die höchstens 1,5 Liter, die noch drin sind, sollten zumindest reichen, bis wir
aber
fertig sind.
Du machst die Sauerei dann hier auch gleich weg, ja?
Bevor ich umkippe, wische ich noch einmal kurz
durch. Das wäre mir wichtig.
Selbstverständlich. Morgen geht's los, nicht mit dem Umkippen, sondern morgen ist der 10. Oktober, zumindest für uns und für euch auch, wenn ihr Early Listeners seid und direkt natürlich, wie sich das gehört, am Mittwoch die aktuelle Folge Eine Stunde Film hört. Dann geht's auch für euch morgen los am 10. Oktober und dann 10 Tage lang bis zum 20., nämlich die Dokumentale 2024.
Ja, ihr werdet euch an die Dokumentale 23 sicherlich nicht erinnern können, nicht wegen zu hohem Blutverlust. Die gab's nämlich genauso wenig wie die Dokumentale 22 oder 21. Das ist komplett neu, findet statt in Berlin, allerdings auch online und ist jetzt das wievielte Dokumentarfilmfestival?
Das 1962. Was weiß ich, keine Ahnung, aber es gibt wirklich viele. Also wenn wir allein in Deutschland mal an Doc Leipzig denken oder an das Docker in Karlsruhe, an Greenscreen in Eckernförde, an die Duisburger Filmwoche, das Filmfest Eberswalde, ans internationale Dokumentarfilmfestival in München, das Frauenfilmfestival in Dortmund und Köln oder natürlich das Human Rights Filmfestival, auf dem wir ja auch schon mehrfach waren. Und das sind jetzt nicht mal allein alle deutschen Doku-Filmfestivals.
Ja, bei Human Rights Filmfestival, da klingelt was. Das hat die letzten Jahre auch Anna Ramskogler mit begleitet und die ist jetzt auch für das Neue verantwortlich?
Genau, als künstlerische Leiterin der Dokumentale. Die haben sich da direkt fürs erste Jahr schon ziemlich fett aufgestellt mit Filmen als Schwerpunkt, klar, aber auch nicht-fiktionalen Büchern gibt es noch eine Sektion. Es gibt einiges an Talks und es gibt auch verschiedene Club-Events. Da kannst du dann zum Beispiel erst einen der Filme gucken im Club und danach dann so ein bisschen drüber tanzen.
Wobei, das stelle ich mir jetzt nicht so leicht vor, direkt nach einem schweren Film, zum Beispiel aus dem Gazastreifen oder so, direkt auf die Tanzfläche?
Wichtiger Punkt. Ich hatte nämlich auch so ein bisschen Schiss vor einem weiteren schlechte Laune Weltuntergangs-Doku-Festival, also mit Schwerpunkt Kriege, von denen wir mehr als genug haben, Schwerpunkt Klimakatastrophe, Schwerpunkt soziale Ungerechtigkeit. Aber genau das ist die Dokumentale eben nicht oder zumindest nicht nur und soll das auch gar nicht werden. Das hört ihr gleich auch noch im Gespräch mit der Chefin. Nehmen wir zum Beispiel den Eröffnungsfilm von morgen Abend, Sister Queens. Das ist eine Doku als Abschlussarbeit an der renommierten Filmhochschule Baden-Württemberg gewesen. Ein Film von Clara Stella Hünecke. Über 3 Jahre lang hat sie 3 junge Mädels aus Berlin-Wedding begleitet, die regelmäßig in so eine Mädchen-Jugendeinrichtung gehen, da zusammen rappen und da Freizeit miteinander und mit anderen Mädels mit und ohne Migrationshintergrund verbringen. Als der Dreh losgeht, sind Jamila, Rachel und Fasea 9, 11 und 12 Jahre alt.
Also ich will Schauspielerin sein, aber ich habe halt erfahren, dass man da nicht so viel Geld bekommt, wenn man halt nicht so viele Termine hat.
Ich glaube, meine Mutter sieht mich so verheiratet mit einem Mann, mit ein paar Kindern. Ich sehe mich so richtig als Gangster, weißt du?
Ja, ich will Wissenschaftlerin werden über die Erde. Wissenschaftlerin werden. Und darum werde ich bei Chemie sehr gut aufpassen. Und bei Sachkunde auch am meisten.
Ich vermute, dass es in der Doku einen ziemlichen Bruch gibt.
Ja, du vermutest richtig und vermutest auch das Richtige, weil, wenn wir mal kurz zurückrechnen, der Film ist jetzt fertig, sie hat 4 Jahre insgesamt dran gearbeitet. Ja, weil natürlich auch denen jetzt in ihren Doku-Dreh die Pandemie voll reingekracht ist. Für die Mädels damals natürlich, also wie für alle, ein krasser Einschnitt ins Leben. Man sieht dann auch im Film, wie die versuchen, ihre sozialen Kontakte auch über dieses Freizeitzentrum, in dem die alle aktiv sind, irgendwie per Zoom, per Videotelefonie und später dann auch über diese berühmten und stinklangweiligen Spaziergänge. Erinnerst du dich?
Ja.
Ja, man durfte dann irgendwann, ihr wahrscheinlich auch, ne, man durfte dann irgendwann spazieren gehen. Und plötzlich gingen junge Menschen spazieren, die man jahrelang nicht vor die Tür gekriegt hat. So, das machen die dann hier auch. Das ist für die Doku, für den Film natürlich ein totaler Gewinn, weil sie dadurch eben auch Jugend und in die Pubertät kommen zur Corona-Pandemie zeigt. Das in Anführungszeichen aus filmischer Sicht, Glück muss man ja erstmal haben, dass man genau dann einen Film dreht, wenn einem sowas passiert. Auch darüber habe ich mit der Regisseurin, mit Clara gesprochen, das hört ihr gleich noch. Mega einfühlsam fand ich, wie sie so teilweise echt noch junge ProtagonistInnen ganz behutsam vor ihre Kamera geführt hat. Und also dabei selbst ja als Regisseurin auch noch ganz am Anfang. Na hoppala, reißt du die Bude ein?
Das war der Krankenwagen, der vorfährt.
Ist vorgefahren schon, ja, da hat die Trage schon für mich in den Flur geschmissen, dass ich mich drauflegen kann. Nein, also wie sie es schafft, so junge Mädels da zuzubekommen, dass die echt über so Deep Shit auspacken. Also die reden dann in ihren jungen Jahren über Rechte von Frauen, über ein Recht auf Ausbildung, gesellschaftliche Akzeptanz bei, wie gesagt, teilweise Migrationshintergrund und sprechen über faire Chancen später, wenn es dann mal um einen potenziellen Arbeitsplatz gehen sollte. Also echt sehr spannend.
Wir sind bei Medea, das ist eine Mädcheneinrichtung. Das ist extra für Mädchen gemacht, damit wir Mädchen uns stärken, weil wir wollen Recht auf Bildung haben, wir wollen Recht auf Menschenrechte, wir wollen Recht auf Armut und Reichtum, gleichberechtigt werden. Und auch damit die Frauen und Mädchen auch gleichberechtigt werden und gleich viel Geld oder Arbeit bekommen, so wie die Männer.
Was für Themen hat die Dokumentale denn noch so?
Das ist, fand ich jetzt sehr bunt gemischt. Das wird euch die Chefin gleich auch noch selbst erzählen. Die gibt einen Überblick gleich noch. Ich bin ganz speziell hellhörig geworden, als es um die Events des Festivals ging. Da haben sie sich wirklich was einfallen lassen. Also Stichwort von eben, Screen and Dance. Oder auch Videogame-Kollektiv-Happenings. Konnte ich mir vorher auch nichts drunter vorstellen, kann ich jetzt aber. Und ihr auch, hört ihr nämlich selbst, und zwar jetzt. Anna Ramskogler-Witt und Clara Stella-Hünicke, herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Zuallererst, das habe ich eben gerade allen versprochen, Anna, wir müssen das klären, wie nehme ich an der Dokumentale 2024 teil, wenn ich gar nicht in Berlin bin? Denn es gibt ja Möglichkeiten, das zu tun.
Genau, wir haben 47 Filme bei uns im Programm, ungefähr etwas mehr als 25 werden online gestreamt, für ganz Deutschland erreichbar, auf unserer Homepage www.dokumentale.de, einfach auf Streaming gehen und dort den Film aussuchen und streamen. Und wer nicht in Berlin ist und trotzdem unsere Talks hören will, kann das ganz einfach kostenfrei auf unserem YouTube-Kanal.
So, dann haben wir das nämlich geklärt. Ihr habt es gehört, ihr könnt online an ganz vielem der Dokumentale teilnehmen. Schaut es euch einfach mal auf der Website an. Dann, ja, erste Dokumentale in diesem Jahr. Ihr startet ziemlich frisch. Anna, warum brauchen wir noch ein Doku-Film-Festival?
Ach, das ist eine gute Frage und eine, die wir in der letzten Zeit sehr oft gestellt bekommen haben. Wir sind der Meinung, dass nicht-fiktionale Erzählformen, also Dokumentarfilme, Sachbücher, VX-Projekte, Podcasts, eigentlich gerade einen totalen Boom erleben und die ganze Bandbreite unseres Lebens zeigen, von extrem schönen Liebesgeschichten über empowernden Geschichten wie von Clara, der Film, bis eben auch zur harschen Realität. Und dass ein Dokumentar-, Film- und Medienfestival, was wir sind, die Möglichkeit hat, in diese ganze Bandbreite, die manchmal auch sehr überfordernd ist, Einblicke zu geben und eine schön kuratierte Auswahl vorzustellen, wo man sich dann einzelne Sachen aussuchen kann.
Clara, Sister Queens ist der Eröffnungsfilm in diesem Jahr. War das das Hauptargument, das dich überzeugt hat, zur Dokumentale zu gehen? Oder was machen die anders als die anderen?
Ich bin total gespannt. Es gab ja noch nicht die Möglichkeit, das Festival anzugucken, aber ich habe jetzt schon mal ins Programm geguckt und habe gesehen, da sind einige Filme, von denen ich gehört hatte, die ich aber noch nicht die Gelegenheit hatte, weil sie noch gar nicht in Europa gelaufen sind. mir anzugucken.
Es geht in der Doku um Jamila, Fasea und Rachel und ihre Rap-Crew Sister Queens, haben wir eben schon in einer Stunde Film drüber gesprochen, die du, Clara, vielleicht nicht ganz so lange begleitet hast wie Richard Linklater, seine Protagonisten in Boyhood, aber immerhin sind es auch, ich glaube, irgendwas zwischen 3 und 4 Jahre gewesen. Wie aufwendig ist so ein Projekt, vor allem, wenn ich das richtig verstanden habe, als Abschlussfilm der Filmakademie Bavue, wo du den Abschluss gemacht hast? Das ist ja doch ein extrem langer Zeitraum.
Ja, genau. Also ich habe den Film angefangen in meinem ersten Semester von meinem Studium und dann haben wir 4 Jahre mit den Mädchen gedreht. Es ist unglaublich aufwendig gewesen, das stimmt schon, aber vor allen Dingen, weil einfach die Corona-Pandemie ja auch in dem Film vorkommt und eben da so reinkommt. Und darüber hinaus bedeutet das bei jungen Mädchen, die sich so ändern, die sind ja am Anfang erst 9 beziehungsweise die Jüngste, dass sich eben auch die Bedürfnisse der Protagonistinnen total verschieben.
Was hat das für euch, für die Filmproduktion bedeutet, Clara? Ihr habt ja das Ding angefangen und man geht ja davon aus, dass man dann so mehr oder weniger kontinuierlich über einen Zeitraum X dreht und dann knallt einem so eine Pandemie dazwischen, alles umstellen, nicht mehr weitermachen können, Abbruchgedanken. Was war da bei euch?
Also ich meine, mich hat es natürlich genauso überrascht wie alle anderen FilmemacherInnen auch. Und ich glaube, gleichzeitig waren wir aber, weil wir so ein kleines Team sind, gerade weil wir eben aus dem Nachwuchs sind, wir waren nur 3, wir haben das dann reduziert zeitweilig auf 2 Leute. Das heißt, wir haben erstmal eine Pause gemacht. Ich habe, das sieht man im Film ja auch, dann online quasi mit den Mädchen gesprochen, über Zoom, über kleine Interviews und da eben auch wertvolle Momente einfangen können, wie die eigentlich diese Pandemie auch erleben. Also als ultra langweilig, so wird es ja im Film auch beschrieben. Und dann gibt es das große Glück, dass die Infrastrukturen, also das Mädchenzentrum und auch das Rap-Projekt Sister Queens, sich eben drum gekümmert haben, dass die Mädchen wieder einen Alltag auch bekommen. Also das, was sozusagen weggefallen ist aus den Schulen und das so durchs System gefallen ist, haben die ja probiert auch zu erhalten. Und in dem Moment, wo das da wieder losging, das ging relativ schnell, haben wir draußen mit Masken gedreht. Aber es waren schon sehr besondere Herausforderungen.
Das ist ja gerade diese Altersgruppe gewesen, ich sag mal so grob, der 12- bis 20-Jährigen, denen da 2 Jahre elementar wichtige Zeit der Jugend genommen worden ist, wo sonst vieles anderes passiert. Habt ihr das auch gemerkt bei eurem Film, dass sich die Dinge in eine andere Richtung verändert haben, als man vielleicht vorher gedacht hätte?
Ich glaube, dass es für die Mädchen jetzt wirklich sehr, sehr wertvoll war, dass sie das Rap-Projekt und auch das Mädchenzentrum hatte und die da sozusagen einen Halt hatten. Aber ich kann natürlich sagen, dass die bestimmte Entwicklungsstufen einfach gar nicht machen konnten. Also in einem Alter, wo man das erste Mal irgendwie rausgeht und irgendwie auch andere Leute kennenlernt, fernab von der Schule, irgendwie da in dem Viertel drin zu bleiben zu müssen, ist natürlich eine extreme Einschränkung, ja.
Du hast schon gesagt, natürlich, also verändert man sich in diesem Alter einigermaßen krass. Trotzdem hatte ich aber das Gefühl, dass die, und habe mich dann gefragt, ob das vielleicht so ein bisschen auch Zeitzeichen dieser ganzen Pandemiephase ist, dass die schon hinterher eine andere Ernsthaftigkeit hatten, als ich vielleicht zu Anfang gedacht hätte. Weißt du, was ich meine? Von diesem sehr spielerischen auch Umgang mit Musik hin zu so einer Ernsthaftigkeit, die ich im Verlauf des Films, wenn ich so en bloc sehe, weißt du, so als Zeitraffer, nicht erwartet hätte.
Total, das stimme ich dir zu. Also das haben wir auch so erlebt, dass es tatsächlich so war, dass die Mädchen nach der Pandemie oder in der, die ist ja irgendwie auch, dann hat ja immer nicht geendet. Das war ja so ein bisschen der Charakter auch der Pandemie, dass man gar nicht so richtig wusste, wann hört das jetzt eigentlich auf. Und dass da auch diese Gedanken von, jetzt gibt es, also das ist sozusagen, es gibt einen Klimawandel, das bedeutet solche Pandemien, das kann auch in der Zukunft noch bedeuten, dass sowas kommt. Das spricht ja die eine Jamila im Film auch an, dass sie sagt, es ist jetzt alles anders. Mhm. Und da würde ich schon sagen, auch mit den Kriegen, die danach auch noch gefolgt sind, da ist in gewisser Weise so ein Erwachsenwerden bestimmt auch verschnellert worden.
Ja. Was mich total gefreut hat bei eurem Film, Clara, ist die Tatsache, dass uns alle, auch die Mädchen, Krisen begleiten, die auf der Welt stattfinden, all die ernsten Themen, die wir haben, aber trotzdem es so einen positiven Blick auf die Situation gibt. Also auch einen positiven Blick der Mädels auf sie selbst. Anna, ist das für euch auch so ein bisschen Schwungrad des gesamten Festivals jetzt, weil ich mit Leuten drüber geredet habe, die gesagt haben, oh ja, super, noch ein Doku-Festival. Also nochmal Krisen, Kriege, Hungersnöte, soziale Ungerechtigkeit, Klimakatastrophen. Das hat sich ja schon so ein bisschen dem Genre Doku angehaftet über die letzten Jahre.
hat das, was ich total schade finde, weil ja, es gibt die Filme auch, die sind total wichtig. Und wir haben zum Teil auch solche Filme in unserem Programm, weil das ist Teil unserer Realität. Aber unsere Realität ist viel mehr und deswegen liebe ich Claras Film so sehr, weil es sind die kleinen Alltagsgeschichten, es sind die positiven Geschichten, die auch auf unserer Welt passieren. Und wenn ich bin Österreicherin, wir hatten gerade Wahl in Österreich, waren ein bisschen schwierig und dann kriege ich eine E-Mail von einer großen Tageszeitung in meinem Postfach und die drei Headlines von dem Newsletter sind alle drei so negativ, dass ich am besten zurückgegangen wäre, in meinem Bett die Decke über den Kopf gezogen hätte und liegen geblieben wäre. Und das ist eine Situation für mich, wo ich sage, aber es passiert ganz viel Scheiß auf der Welt, sorry für den Ausdruck, aber es passieren gleichzeitig so viel schöne Sachen. Und wir müssen auch die schönen Sachen zeigen, wir müssen das Leben feiern und deswegen zeigen wir auch ganz viel positive Dokumentarfilme. Wir gehen mit den Filmen in Clubs, damit wir auch tatsächlich danach feiern können. Wir laden zu Gesprächen ein und wir versuchen, mehr als War and Despair zu zeigen, weil es gibt viel mehr.
Ja, und da nehme ich der Bogen zurück zu dir, Clara. Du hast ja als Filmemacherin durchaus die Möglichkeit, das viele Material, das du drehst, in der Montage so oder so aussehen zu lassen. Also war euch das auch wichtig, gerade beim Drehen mit jungen Protagonistinnen, dass das nicht so ein böses Wort jetzt, so ein Migrationsdowner wird, das ganze Ding?
Also für mich war es wichtig, einen hoffnungsvollen Film zu machen, das auf jeden Fall. Ich glaube, was die Mädchen an sich als Charakter einfach mitbringen, ist eine unglaublich große Portion Humor. Also die können auf so politische Themen, und es sind ja sehr große Krisen, mit denen die umgehen, mit sehr viel Humor blicken. Das ist ein krasses Skill, den haben nicht viele und deswegen habe ich mir auch die drei Mädchen ausgesucht. Ich finde, als Künstlerin ist immer total cool, dorthin zu gucken, wo so ein bisschen was richtig gemacht wird, weil, wie Anna schon sagt, es ist super inspirierend, dahin zu gucken, wo Leute auch probieren, etwas anders zu machen. Aber die müssen ja diesen ganzen Krisen, über die wir sprechen, auch begegnen und die sind auch sehr bedroht von diesen Krisen.
Ja, ich meine, es geht bei den Mädels viel um Zukunftsvorstellungen, Zukunftsvisionen, die, ich habe es eben kurz gesagt, alle aus Berlin-Wedding stammen. Also das ist jetzt auch vielleicht nicht der allereinfachste Bezirk, um dort aufzuwachsen. Was würdest du sagen, wie unterscheiden sich vielleicht sogar Wünsche und Träume junger Mädchen mit Migrationshintergrund von denen ohne Migrationshintergrund?
Also ich glaube, sozusagen ist wichtig zu sagen, nicht alle haben auch einen Migrationshintergrund von den drei Mädchen, aber ich glaube, es gibt gar nicht so große Unterschiede. Ich habe das dort gemerkt und das finde ich auch das Tolle an dem interkulturellen Mädchenzentrum, dass es da eben vor allen Dingen erstmal darum geht, Visionen zu bekommen. Ne? Und das ist vor allem, weil wir auch über Corona sprechen, ja das Schwierige bei jungen Menschen auch, dass man sagt, welche Perspektiven gibt es jetzt eigentlich? Welche Räume können wir erschließen? Und der Film konzentriert sich ja sehr, sehr stark darauf, dass die eine künstlerische eigene Stimme haben. Und natürlich muss man sagen, dass bestimmte Gegenden da prekärer aufgestellt sind, umso wichtiger ist sozusagen so ein Rap-Projekt.
Ja, ich hatte nur das Gefühl beim Gucken, wenn ich dann höre, dass so jungen Mädchen schon Themen wichtig sind, wie Menschenrechte zum Beispiel, Gleichberechtigung mit Männern, dass ich gedacht habe, das ist was schon ein bisschen aus unserer ansonsten oft verwöhnungsverwahrlosten Gesellschaft raussticht.
Klar. Also ich meine, wir sind natürlich auch in Berlin, das muss man auch dazu sagen. Das ist macht sicherlich auch einen großen Unterschied, was die Mädchen so mitbekommen. Und die haben sich sehr jung eben in dem Mädchenzentrum schon mit Emanzipation, mit Selbstbestimmung und so weiter auch beschäftigen dürfen. Die werden da an Vorbilder herangetragen, die lernen von Rosa Parks, Malala. Das sind natürlich ist natürlich eine andere Größenordnung. Und das war für mich auch ein wichtiger Grund, diesen Film zu machen, um auch einfach zu sagen, wenn Mädchen in dem Alter schon solche interessanten Aktivistinnen, Politikerinnen und große Stimmen kennenlernen können, dann werden sie auch bestimmte Perspektiven selber besser entwickeln können und auch ihre eigene Meinung künstlerisch besser darstellen können.
Trotz der Krisensituation, die wir de facto haben auf der Welt, die wir jetzt nicht alle nochmal runterbeten müssen, an euch beiden die Frage, was kann speziell Doku tun, damit wir alle ein bisschen mehr Licht, ein bisschen mehr Sonne sehen und nicht permanent dieses Nachrichtengefühl haben, noch eine Reportage aus Nahost, nochmal die Ukraine, nochmal Klimakatastrophe, denn es gibt ja Möglichkeiten.
Also ich denke, dass der Film eine große Inspiration sein kann, zusammenzuhalten, miteinander zu sprechen, aufeinander zu vertrauen, sich zuzuhören, aber eben auch aktiv zu werden. Weil es sind ja Mädchen, die sehr aktiv werden, die auf die Straße gehen, die Demonstrationen ausprobieren, die ihre Meinung sagen. und da eben auch den Humor nicht zu verlieren.
Sich inspirieren lassen. Wir haben in unseren Filmen total großartige Personen wie die drei Mädchen, aber in Standing Above the Clouds haben wir zum Beispiel Aktivistinnen aus Hawaii, die gegen die Bebauung ihres heiligen Berges kämpfen. Und für mich war der Film tatsächlich augenöffnend, weil ich habe zum ersten Mal die Hawaii-Tänze, die man aus allen Hollywood-Filmen kennt, verstanden, welche Bedeutung die haben. Mhm. Und du siehst da auch, was der Zusammenhalt von der Gemeinschaft bedeutet und wie schön das sein kann und wie inspirierend das sein kann, wenn man was gemeinsam macht. Das Gleiche ist, wir haben die Serie Draw for Change im Programm. 6 Filme, der letzte Film, der USA-Teil, den wir auch zeigen, der hat bei uns Weltpremiere. Da geht es um Karikaturistinnen weltweit, die mit ihrer Arbeit sich gegen repressive Regime stellen und Humor nutzen. Mhm. Und über Humor vor allem auch Männer in Machtpositionen so ein bisschen bloßstellen und auch tatsächlich ärgern und tickeln. Und gerade der letzte Film ist über die USA, hat halt kurz vor der Wahl eine hohe politische Bedeutung. Aber gleichzeitig sind die eben humorvoll und hoffnungsvoll.
Ja.
Und das ist zumindest uns total wichtig.
Genau. Die Filme in den Clubs hattest du schon erwähnt. Habt ihr noch ein paar andere Asse im Ärmel, die man vielleicht erstmal von einem Doku-Filmfestival nicht sofort erwartet?
Ein paar. Wir haben zum Beispiel, weil wir vorher darüber gesprochen haben, was man aus ganz Deutschland sehen kann, wir haben den Starfotografen James Hamilton bei uns in Berlin. Der hat von Patti Smith bis Muhammad Ali in New York alle fotografiert. Wir haben im Programm einen Film über ihn. Aber er gibt auch eine Masterclass während des Festivals und diese Masterclass wird auch online verfügbar sein. Das heißt, man kann sich auch die Masterclass mit James Hamilton anschauen. Und wenn man das während der Zeit macht, wo er die Masterclass gibt und bei YouTube Kommentare schreibt, dann versuchen wir die auch aufzunehmen. Das heißt, kann auch quasi live Fragen stellen.
Ja.
Wir haben in Berlin selber eine total tolle VX-Ausstellung. Das heißt, wir zeigen 10 Virtual Reality-Projekte, die ist auch bei gratis Eintritt, wo man quasi Brillen aufsetzt und in andere Welten kommt. Das ist total schön. Da kann man durch den Urwald spazieren. Man kann durch die Straßen von Berlin und Neapel gleichzeitig wandern. Das macht sehr viel Spaß. Und im Rahmen von diesem VX-Projekt haben wir auch 2 Live-Gaming-Performances. Und zwar haben wir zum einen das österreichische pseudomarxistische Kollektiv Total Refusal bei uns, die auch den Europäischen Filmpreis tatsächlich schon gewonnen haben. Mhm. Und die werden Red Dead Redemption spielen und dazu eine Kapitalismuskritik live machen. Das ist im Filmrauschpalast Moabit. Ich glaube, das wird sehr spaßig. Das Kollektiv ist wirklich großartig.
Ja.
Und das zweite, was wir als Live-Gaming-Performance haben, ist von einem Berliner Gaming-Studio, die Präsentation von einem Spiel, das heißt The Darkest Files, inspiriert von der Geschichte von Fritz Bauer, kann man in die Rolle von einer jungen Staatsanwältin schlüpfen und quasi selbst auf Recherche gehen. Das wird auch eine Live-Gaming-Performance, auch im Filmrauschpalast Moabit. Und ich glaube, die 2 Sachen machen neben den Partys definitiv Spaß.
Ja, spannend. Also rund um die Frankfurter Prozesse in den 60er Jahren. Auf jeden Fall. Viele gute Gründe, finde ich, für euch an der ersten, der ganz neu startenden Dokumentale 2024 teilzunehmen. Ihr wisst ja jetzt, wie es geht, haben wir euch erklärt. Auch wenn ihr nicht in Berlin seid, gibt es Möglichkeit. Vielen Dank der künstlerischen Leitung Anna Ramskogler-Witt und vielen Dank Clara Stella-Hünicke mit ihrem Eröffnungsfilm Sister Queens. Euch beiden alles Gute fürs Festival und vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr schön bei dir.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn ihr da auf die Website geht, dokumentale.de, dann findet ihr jetzt auch alles, was ihr wissen müsst zum Online-Teilnehmen, also wie man da an die einzelnen Screenpässe drankommt. Das war bis heute tatsächlich noch ein bisschen versteckt. Ich habe dann in meinem weitsichtigen Großmut freundlich darauf aufmerksam gemacht und schwuppdiwupp findet man das jetzt auf der Website ein bisschen besser. Also ihr könnt da wirklich einfach drauf gehen und da gibt es verschiedene Packages, was man so für einen oder auch für mehrere Filme, wie gesagt, bezahlen kann. Und an allem anderen, wo ihr nicht in Persona teilnehmen könnt, die Talks zum Beispiel, die könnt ihr dann euch auf dem YouTube-Kanal anschauen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
So, gerade eben hatten wir es noch mit Spazierengehen während Corona. Ich vermute aber, dass das in der Bestseller-Verfilmung Der Buchspazierer von Carsten Henn, dass das jetzt nicht der Kern ist, dass die da wegen Corona alle spazieren gehen und Bücher lesen oder so.
Nein, wobei es sehr lustig ist, das Buch wurde 2020 veröffentlicht von Carsten Henn und wurde während Corona ein totaler Hit, weil die Leute sich geflüchtet haben in die Welt der Bücher. Ja. Denn es ist nicht nur, oh, da kommt der Notarzt.
Bitte der, immer hier hinten durch, ich liege hier und blute vor mich hin.
Kurzer Disclaimer, die offene Wunde von Tom Westerholt an der Hand ist ähnlich wie eine Männergrippe an dieser
Sag
Stelle.
Sag mal, das ist, ich bin schwer verletzt.
Ja, Buchspazierer, ne? Also Welt der Fantasie, Welt der Bücher, in die das eintaucht. Und es ist so ein bisschen ein Paradoxon, weil Hauptdarsteller Christoph Maria Herbst, der diese titelgebende Hauptrolle spielt, eben den Buchspazierer, einen knorrigen, menschenscheuen Buchspazierer, Karl Kollhoff heißt der, der hat durch Zufall das Buch vor 4 Jahren privat gelesen und sich noch so gedacht, endlich mal ein Buch, aus dem kein Film wird, weil das Ganze ist einfach unverfilmbar. Naja, falsch gedacht. Das war so ein Erfolg, dass man es trotzdem versucht hat.
Ich gerade gefragt, ob Christoph Maria Herbst
einen
knorrigen, menschenscheuen Typ spielen kann. Ist ja also ganz weit hergeholt
ganz weit,
in seinem
ja,
Fall.
Ganz ja, ganz weit. Das ist so. Da hat er alles aus sich rausgekitzelt.
Was genau ist denn überhaupt ein Buchspazierer?
Das ist in dem Fall ein älterer Herr, den es wohl so ähnlich tatsächlich in der wunderschönen Stadt Aachen gibt. Ein Buchverkäufer, der jeden Tag mit seinem Tornister-Rucksack die Bücher zu seinen Kunden nach Hause bringt. Da könntest du jetzt sagen, Sekunde mal, das habe ich auch, da bestelle ich im Netz. Und einen Tag später kommt's.
Fängt mit A an.
Genau, und hört eine Matze nun auf. Mhm. Es ist allerdings hier eingepackt in schönes Papier und es ist nicht der Algorithmus, der dir Dinge empfiehlt, sondern der Buchspazierer selbst. Und er geht eigentlich dieser leidenschaftlichen Aufgabe alleine nach, bis irgendwann die 9-jährige Shasha auf ihn aufmerksam wird und meint, ihn jetzt rotzfrech begleiten zu müssen.
Wenn du mich kennst, weißt du sicher auch, dass ich immer alleine gehe.
Gut, dann gehst du alleine und ich gehe allein daneben.
Niemals bin ich allein. Viele, die vor mir lebten und fort von mir strebten, webten an meinem Sein. Rainer Maria Rilke.
Es ist die Liebe zur Literatur, die Liebe zu Büchern, die diesen Buchspazierer und auch den Film antreiben.
So, ich möchte an dieser Stelle nur kurz sicherstellen, dass die Frau Wollner keine Ausspracheschwierigkeiten hat. Die 9-jährige Protagonistin
heißt
der Geschichte
wirklich Shasha.
Scheint tatsächlich Shasha zu heißen. Man denkt aber sofort, es wären jemandem beim Sprechen so die vorderen Zähne rausgefallen.
Nein, sie heißt Shasha.
So, wie literarisch ist denn das Ganze umgesetzt? Ich sehe im Augenblick noch, nach dem, was du bisher erzählt hast, sehe ich in Christoph Maria Herbst als Buchspazierer irgendwie so eine Herr-Taschenbier-Figur.
Ja, so ein bisschen grummeliger. Es ist das Debüt von Kameramann und Regisseur Norte Chow und der nimmt uns mit hinein in so eine märchenhaft anmutende deutsche Kleinstadt. Wir hatten, fällt mir gerade auf, in der letzten Zeit sehr viele kleine deutsche Städte, ja. Kleinstädte, wie man auch sagt, in Perfekt verpasst mit Anke Engelke und Bastian Pastewka, letzte Woche mit Wer's Wanda. Jetzt ist es wirklich so ein bisschen, ja, so mit verwinkelten Gassen, ne? Da liegt noch Kopfsteinpflaster, da gibt's irgendwie jeden Tag einen Markt, wo das Obst und das Gemüse wirklich perfekt aussieht. Es fahren keine Autos, das hat alles so einen heimeligen, ja fast schon so einen Weihnachtsfilm-Flair, nur dass irgendwie Herbst ist.
Gibt es ein Eulen- und ein Zauberstäbegeschäft?
Nein, das gibt es nicht, das ist nicht die Winkelgasse.
Ah, okay. Naja.
Und die Stammkunden, die er hat, den hat er Spitznamen verpasst, die ich alle im Deutschleistungskurs hatte. Effi Briest, Pippi Langstrumpf, okay, das war vielleicht nicht im Deutschleistungskurs, das war ein bisschen früher, Herkules, Mr. Darcy.
Ich möchte gerade nochmal mit dir über deine Schulzeit reden.
Ja, düstere Geheimnisse, möchte ich an dieser Stelle nur sagen.
Pippi Langstrumpf im Deutschleistungskurs.
Wir haben in Französisch Asterix und Obelix gelesen.
Kann man auch mal machen.
Das war genau unser Niveau.
Auch absolut in Ordnung.
Es gibt allerdings einen Moment, in dem die Stimmung in diesem märchenhaften Setting kippt, nämlich in dem die harte Realität Einzug erhält, denn Karl Kollhoff, der soll einfach wegrationalisiert werden. Es ist so ein bisschen Gentrifizierung und kapitalistisch getriebener Optimierungswahn trifft auf Leseratten.
Christoph Maria Herbst hast du schon angesprochen, der wird Zeit seines Lebens den Ekelchef Stromberg nicht mehr loswerden. Wie strombergig ist diese Rolle jetzt?
Es ist weniger strombergig, als ich dachte. Also der hat das schon versucht abzulegen. Natürlich liebt er es, so verbittert und knorrig zu sein. Und auch ist Shasha gegenüber.
Er kann es ja auch.
Ne? Er ist in dem Sinne schon die Idealbesetzung, weil eben Una Bennett als Shasha so ein Gegengewicht ist und da so eine erfrischende Naivität mitbringt. Es ist natürlich, das ist auch im Buch schon so voller Querverweise auf die große Weltliteratur, auch Pippi Langstrumpf gehört dazu. Und das Lesen ist das verbindende Element zwischen zwei Außenseitern, ne, die neben dieser Leidenschaft für das geschriebene Wort vor allem auch eint, dass sie sehr, sehr einsam sind. Sascha hat die Mutter verloren, der Vater natürlich grimmig gespielt von Ronald Zerfeld, der kann auch nichts anderes mehr, scheitert so ein bisschen am alleinerziehenden Dasein und die beiden, die sind dann einfach gemeinsam unterwegs. Das ist wirklich so ein gefühliger Wohlfühlfilm mit Hang zum Kitsch und das ist absolut harmlos, aber das ist ja auch mal schön im Kino sowas total Harmloses zu sehen.
So, stört die Hausfrau und den Hausmann nicht beim Bügeln?
Nein.
Ne, wenn man es dann mal irgendwie sich da gut gehen lässt. So, harmlos ist jetzt die Frage, ob das auch auf die Serie zutrifft, die wir zum Schluss noch raushauen. Made in Germany in der ARD Mediathek. 6 Folgen sind es. Anna, muss ich da wieder von Woche zu Woche warten oder kriege ich das hier wenigstens dann mal am Stück?
Nein, das kriegst du am Stück. Und das ist eher so ein bisschen der Bogen zu Sister Queens. Da geht's nämlich auch um 6 junge Menschen, die in Berlin leben und die alle Migrationsgeschichte haben. Die leben nicht nur im Wedding, die leben verteilt unter anderem in Hohenschönhausen zum Beispiel. Ani, die ist mit ihrer Mutter aus der Kreuzberger Wohnung geflogen wegen Eigenbedarf. Die Mutter zieht aufs Land, sie will in der Stadt bleiben und geht zu ihrem vietnamesischen Vater, der eben in Hohenschönhausen lebt, der so eine typische Asiaküche als Restaurant hat, mit dem sie überhaupt nichts anfangen kann. Es gibt Kumba, die als schwarze Influencerin mit Kopftuch ein Vorbild sein will, oder Mo, der von einer Karriere als Filmemacher träumt, aber dessen Eltern zurück in den Irak wollen.
Bist du bereit für das nächste Level? Das ist ein Riesenjob und sie möchten auch ein Mädchen mit Kopftuch dabei haben.
Das ist die absolut schlimmste Art von Konzern, die es überhaupt gibt. You're still black.
Wenn ich will, bleibt das Restaurant ihres Vaters für immer geschlossen.
Ich hab gesagt, du sollst die Kamera ausmachen, du hast mich nicht zu filmen.
Deutsche Amtssprache.
Wir sind aber nicht das Sozialamt.
Wir sind das Asozialamt.
Jede Figur hat eine eigene Folge gekriegt. Lohnt sich das? Also trägt das über die Zeit, über die Figuren?
Es hättest auch einfach sagen können, dass jede Folge eine eigene Figur bekommen hat. Das trifft's ja auch. Und es ist tatsächlich sehr, sehr gut geworden, weil die Perspektive dadurch ständig wechselt und jede Folge für sich steht. Es ist auch eigentlich auch egal, welche Folge du zuerst guckst. Es geht einfach darum, dass sie sich in erster Linie als BerlinerInnen fühlen und sich aber mit dem Clash der Herkunft irgendwie klarkommen müssen. Und die SchauspielerInnen, die haben alle ähnliche Biografien wie die Figuren, die sie spielen. Daher können sie ziemlich gut connecten und ich fand es auch unglaublich authentisch, total spannend mit den Konflikten innerhalb der eigenen Familie, weil das nicht so von oben herab erzählt wird, sondern wirklich aus der Community heraus.
Alle Folgen könnt ihr jetzt schon in der ARD-Mediathek bingen. Wenn ihr eure Eltern schocken wollt und vielleicht mal lineares Fernsehen gucken wollt, am 11.10. läuft die Serie ab 22.30 Uhr auch auf ARD1. Bevor wir dann den berühmten Ei-Stufi-Sack zumachen für diese Woche, hau ich noch kurz raus, was ich gesehen habe, denn mit Wissen soll man ja glänzen. Ich habe mir diesen Transformers-Animationsfilm angeguckt.
Warum tust du sowas?
Weil es mich interessiert hat.
Und?
Wirklich, er ist als Animationsfilm natürlich ein gigantisches, riesiges Wimmelbild, auf dem wahnsinnig los ist, funktioniert aber nicht, weil die Menschen fehlen. Ganz wichtiges Ding. Transformers funktionieren nur, wenn Menschen daneben stehen. Es geht sonst komplett verloren. Ich weiß nicht, ob der Transformer, ob der 2 Meter oder 500 Meter groß ist. Es spielt alles auf Cybertron, ist eine wuselige Geschichte. Also Hardcore-Transformers und Hardcore-Animationsfilmfans gucken sich den vielleicht an. Ich fand, wichtige Feststellung, Transformers geht nur mit Menschen zusammen. Das ist das eine. Dann habe ich noch gesehen Super/Man, The Christopher Reeve Story, weil mich dessen Biografie auch sehr interessiert hat. Wissen, denke ich schon, die meisten von euch, dass Christopher Reeve früher mal der erste kommerziell erfolgreiche Superman im Kino gewesen ist. Es gab 4 Kinofilme. Auch ein Typ, der lange dann an dieser Rolle haften geblieben ist, noch für andere Sachen besetzt worden ist und dann richtig tragisch berühmt wurde durch einen dramatischen Reitunfall 1995, bei dem er vom Pferd gefallen und sich, ich glaube, 2 Nackenwirbel gebrochen hat und fortan querschnittgelähmt war vom Hals an abwärts und zwar so krass gelähmt, dass er die erste Zeit nicht mal alleine atmen konnte. Und er hat dann mit seiner Frau zusammen eine Stiftung gegründet zur finanziellen Unterstützung querschnittgelähmter Menschen, um denen ein lebenswertes Leben zu ermöglichen, trotz dieser schweren körperlichen Behinderung, und ist damit wahnsinnig erfolgreich geworden, hat großen gesellschaftlichen, politischen Einfluss dann noch gehabt, bis zu seinem Tod. Und diese Dokumentation über ihn, die da jetzt im Kino ist, die kann ich im Gegensatz zu Transformers One wirklich nur wärmstens empfehlen. Natürlich könnte man auch warten, bis die irgendwann gestreamt wird. Die kann man auch zu Hause gucken. Aber die ist so toll gemacht, so einfühlsam, aber gleichzeitig 0,0 wehleidig, weil Christopher Reeve das nämlich auch nicht gewesen ist, und erzählt aus ganz vielen Perspektiven diese zwei unterschiedlichen Karrieren, die er hatte. Also erst dieser untouchable, dieser unzerstörbar wirkende Superman zu sein, diese Film-Galionsfigur, der niemand etwas selbst mit den stärksten Waffen anhaben konnte, und danach dann als Privatperson dieser zerbrechliche, vom Hals an abwärts gelähmte Mensch, der aber immer noch so eine Kraft in sich hatte und so viel bewegt hat. Also den würde ich euch tatsächlich sehr ans Herz legen. Das als jetzt Hausaufgabenpaket bis nächste Woche. Sollte genug für euch zu tun dabei sein. Was machen die Leute bis dahin nicht, liebe Anna?
Ja, Tom, ich wollte es nicht sagen.
Was macht man nicht bis nächste Woche?
Dein Pflaster ist durchgeblutet.
Ja,
siehst du? Soll ich jetzt doch einen Arzt rufen?
Ja, vielleicht wär's doch ganz gut.
Letzte Ölung?
Ja, ich denke, es ist soweit. Also, ihr passt auf euch auf. Klemmt euch nicht die Finger in Klappräder.
Klemmt euch nichts, was wir uns nicht auch klemmen würden.
Ja, klemmt euch nichts. Ach, was wir uns nicht auch klemmen würden.
Hauptsache, es klemmt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.